und 27 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 20. von 24 Abschnitten. Noch einmal sind große Dinge geschehen im Leben des Pojatz Sender Glatteis. Bei seinen Lesestunden mit Pater Marian im Kloster der Dominikaner sind die beiden entdeckt worden. Und obwohl die Sache glimpflich ausgeht, haben die Lesestunden damit ein Ende. Immerhin hat sich der Prior des Klosters für Senders Ziehmutter Rosele Kurländer verwendet und dafür gesorgt, dass ihr Pachtvertrag für das Zollhaus im Bahnhof verlängert wird. Da trifft ein Brief für Sender ein, und zwar von seinem alten Wohltäter, dem Theaterdirektor Nadler. Ab 1. März will er wieder in Czernowitz sein und er fordert seinen Schützling auf, sich gleichfalls dort einzustellen, sofern er seine theatralische Sendung noch nicht aufgegeben habe. Sender beschließt, sich heimlich auf und davon zu machen, unter Hinterlassung eines Abschiedsbriefes für die Mutter, dann aber, so schloss die letzte Lesung, schritt er in die Nacht hinaus, einem neuen Leben entgegen. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Hunderte von Meilen erstreckt sich die Ebene gegen Osten. Darum hat der Wind, der von dieser Seite weht, eine furchtbare Gewalt. Und wächst er zum Sturm an, so bergen sich Mensch und Tier und trauen sich nicht eher hervor, bis er ausgetobt. Gott, dem Teufel und dem Oststurm kann niemand widerstehen, geht das Sprichwort in Podolien. Noch hatte der Verderber, wie sie ihn in der Ebene nennen, in dieser Nacht nicht seine volle Kraft gewonnen. Aber schon nach 100 Schritten musste sich Sender sagen, dass er ein törichtes Wagnis begonnen. An eine ernste Gefahr glaubt er nicht, obwohl er immer wieder mit abgewandtem Antlitz, den Rücken gebeugt, die Füße breit auseinandergestemmt stehen bleiben musste, bis ein Windstoß vorüber war und auch dann nur langsam Schritt für Schritt vorwärts kam, weil der Fuß im Schnee versank und die eisige Luft das Atmen erschwerte. Aber er hatte nicht umsonst Jahre seines Lebens auf der Landstraße zugebracht. Zum Schlimmsten kommt's heute schwerlich, dachte er. Gegen morgen wird's besser. Freilich war es eine volle Meile bis Miaskowka. Aber wenn er erst den Fußweg erreichte, der etwa halben Weges von der Heerstraße abzweigt, dann ging's leichter. Der Fußweg kürzte die Straße ab und ging durch eine Schlucht, wo der Sturm gelinder war. Da urplötzlich mit einem Schlage, als hätte eine Riesenfaust dem Verderber die Kehle zugeschnürt, verstummte er. Die Luft ward still, der aufgewirbelte Schnee fiel zur Erde. Das Dunkel lichtete sich, dass die verschneite Straße weithin sichtbar wurde. Sender blieb von Entsetzen gelähmt stehen. Er wusste, was diese jähe Stille bedeutete. Der Sturm sammelte neue Kraft, noch eine Minute, und er kam als Orkan wieder, der alles tötete und dann begrub. Zurück, dachte er. Das Haus erreiche ich vielleicht wieder, den Hohlweg nicht mehr. Dadurch fuhr es ihn, dass er sich den Rückweg abgeschnitten, buchstäblich mit der Schere. Ohne Wangenlöckchen, im kurzen Kaftan, konnte er der Mutter den Leuten nicht mehr vor die Augen treten. Wie ein Verzweifelter eilte er weiter. Aber da war er plötzlich wieder, der Ungeheure. Ein langgezogenes, heulendes Brausen flog ihm voraus. Und nun kam er mit entsetzlicher Wucht dahergejagt. Blitzschnell hatte sich Sender auf den Boden geworfen. Plattgedrückt lag er auf dem Schnee, das Gesicht nach der sturmfreien Seite gewendet, um atmen zu können. Da wurde es abermals plötzlich still. Grabesstill. Nur der aufgerührte Schneestaub fiel mit leisem Klirren nieder. Und fern, fern ächzte etwas auf. Sender suchte sich emporzurichten und blickte um sich. Auf dem Acker zur Rechten sah er im matten Schein des Schnees ein Kreuz ragen. Er kannte es. Es stand etwa halben Wegs zwischen dem Städtchen und dem Hohlweg. Bald musste zur Rechten eine kleine Kapelle auftauchen. Vielleicht konnte er sie erreichen, ehe der Orkan wieder losbrach. Er spannte alle Sehnen an. Da, nicht 10 Schritte weit, schimmerte die Kapelle. Aber im selben Augenblick kam der Orkan herangebraust. Erde und Himmel ächzten auf und wurden zu einem weißen, brüllenden, stöhnenden Chaos. Blitzschnell, ehe sich Sender niederwerfen konnte, fühlt er sich von der Riesenfaust gefasst und durch die Luft getragen und niedergeschmettert, dass ihm die Sinne vergingen. Der Sturm hatte ihn in den Straßengraben geworfen und mit Schnee bedeckt. Er schlug um sich. Langsam arbeitete er sich aus dem Graben hervor und kroch zur Kapelle, während über ihm das ungeheure Wüten der Lüfte forttobte. In der Kapelle brach er halb ohnmächtig zusammen. »Wach bleiben, bei Vernunft bleiben«, murmelte er. Aus einer Ecke der Kapelle kam ein wimmernder Laut. Dann ein leises Heulen, es musste ein Tier sein. Und nun kam es langsam auf ihn zu. Ein Wolf? Ein Hund? Mit wirbelnden Sinnen fasste er seinen Stock und hob ihn. Das Tier kauerte sich nieder und wimmerte und wedelte mit dem Schweif. Es war ein Hund. »Moskal«, rief er. Es ist der verbreitetste Hundename in jener Landschaft. Zufällig mochte er es getroffen haben. Der Hund kam heran, leckte ihm die Hände und schmiegte sich dicht an ihn. Sender ließ es geschehen und kraute ihm das Fell. So trösteten und wärmten sie sich gegenseitig, der Mensch und das Tier. Und beide hatten wohl in diesem Augenblick tiefster Angst vor dem Toben der Natur, dieselbe und keines eine höhere Empfindung. Noch tobte der Orkan in ungeschwächter Kraft fort. Aber lange, das wusste Sender, konnte dies nicht mehr wehren. Entweder linderte sich allmählich seine Gewalt, oder es trat jählings eine neue Stille ein, wo der Verderber gleichsam Atem schöpfte. In beiden Fällen konnte er die Schlucht erreichen. Dort war sicherlich leichter, vorwärts zu kommen. Denn hier sitzend den Morgen heranwachen war unmöglich. Es wäre der sichere Tod gewesen. Die Kälte war entsetzlich. Er suchte, sich aufzurichten. Aber seine Bewegungen wurden immer langsamer. Seine Kraft verließ ihn. »Schlafen«, murmelte er und schloss die Augen. »Aber schlafen ist tot«, fuhr es ihm durchs Hirn. Und er richtete sich angstvoll auf. Aber sich zu erheben vermochte er nun nicht mehr. Wieder sanken ihm die Lider zu. Anders der Hund. Vielleicht war sein Instinkt der schärfere war. Er schüttelte sich und bellte, leckte dem Menschen übers Gesicht und zerrte an seinem Rock. Das brachte Sender wieder zu sich. Er taumelte empor, begann auf und nieder zu stampfen, sich zu schütteln. Dabei kollerte etwas aus seinem Rock zur Erde nieder. Es war sein Gebetbuch. Er hob es auf und umklammerte es mit beiden Händen. Ihm war's, als strömte ihm daraus neue Kraft zu, als hätte er damit Gottes Gewand gefasst und brauchte es nur festzuhalten, um nicht zu vergehen. Das Gebet, das man in Lebensgefahr zu sprechen hat, fiel ihm wieder bei. Er sprach die Worte vor sich hin: »Herr, über Leben und Tod, begnade mich zum Leben.« Der Klang der eigenen Stimme gab ihm neue Kraft. Er kauerte sich wieder hin. Das Büchlein legte er neben sich. Da wurde es wieder einmal jählings still. Nun auf, zur Schlucht. Sender erhob sich. Erst als er ins Freie trat, wurde er gewahr, dass ihm der Orkan den Hut entführt. Er band ein Tuch um den Kopf und schritt aus. Der Hund folgte. Da erhob sich jenes Ächzen, das er vorhin gehört. Es war ein heiserer, krächzender, langgezogener Laut. Das waren Wölfe. Auch der Hund hatte wohl den Ton erkannt. Er blieb den Schweif eingeklemmt stehen und stieß ein ängstliches Heulen aus. »Das hilft nichts«, murmelte Sender, »vorwärts. Der Ton scheint von der Straße zu kommen. Ich will in die Schlucht, mit Gott.« Und er tastete nach dem Büchlein. Er fand es nicht. Er durchwühlte die Taschen. Er hatte es nicht mehr. Da fiel ihm bei, dass es wohl in der Kapelle liegen geblieben. Er blickte zurück, kaum 200 Schritte war es bis dahin, aber nicht viel mehr zur Schlucht, und auch diese Stille währte wohl nur kurz. Aber gleich fiel der Hut, ließ sich ersetzen, das Büchlein nicht, und er eilte zurück. Der Hund folgte mit freudigen Sprüngen. Da lag das Buch wirklich zu Füßen des Kreuzes. Er hob es auf. Da brach der Orkan wieder los. Abermals war er in der Kapelle festgebannt. Von neuem begann der Kampf gegen die Kälte. So geschwächt seine Kraft war, Sender fühlte sich mutiger als früher. Er hielt das Büchlein, das Gewand Gottes. Der Sturm musste sich ja endlich legen. Und nun rötete sich's im Osten. Das Licht kam wieder, grau und hässlich, aber doch der Tag, der Tag. Gegen die siebente Stunde schwieg der Orkan. Sender erhob sich und taumelte zurück. Er war zu schwach, die Knie trugen ihn nicht mehr. Er versuchte es nochmals. Nein, es ging nicht. Er musste ausharren, bis ein Gefährt vorbeikam. Zum Glück hatte sich mit dem Orkan auch die Kälte gebrochen. Wie fast nach jedem Oststurm in der großen Ebene begann nun der Wind aus Westen zu wehen, sanft, warm und weich. Etwa eine Stunde, nachdem es Tag geworden, kam endlich von Barnow her ein Schlitten. Ein Bauer lenkte ihn, sein Weib lag drin. Der Hund schlug an. Sender trat vor die Kapelle und winkte dem Manne. Es war der Richter von Miaskowka. »Alle Heiligen«, rief er und hielt den Schlitten an. »Senderko, wie kommst du her? Hast du die Nacht im Freien verbracht, diese Nacht?« Sender nickte. »Nehmt mich in euer Dorf mit«, bat er. Der Richter war dazu bereit. Nur mit dem Platz ging es nicht so leicht. »Du siehst, mein Weib ist besoffen, aber wir wollen sie auf die Seite legen.« Nachdem dies geschehen, konnte Sender sich setzen. Der Hund sprang mit auf. »Gehört der Köter dir?« fragte der Richter. »Ein schönes Tier hast du dir da ausgesucht?« Liebevoll strich der todmatte Mann über das struppige Fell. »Ja, der gehört zu mir«, erwiderte er. »Für immer. Fahr zu, Richter.« Die Pferde zogen an. »Du hast mir noch nicht gesagt, wie du herkommst«, sagte der Bauer, »und wie du aussiehst zum Erschrecken und ohne Hut.« Sender erwiderte, er habe in aller Frühe nach Miaskowka wollen. Da habe ihn der Sturm knapp vor der Schlucht eingeholt. Der Bauer riss die Augen auf. »Durch die Schlucht wolltest du? Da kannst du dem Sturm dankbar sein. Sie ist ja tief verschneit und es haben sich dort Wölfe festgesetzt. Du wärest nicht lebend davon gekommen. Aber was schneidest du für ein sonderbares Gesicht, Jude?« In der Tat, bewegt genug mochte Senders Antlitz sein. »Das Büchlein hat mich gerettet«, dachte er. »Gott, durch das Büchlein. Wäre ich nicht in die Kapelle zurückgekehrt, es zu holen?« Er schloss die Augen. Dann bewegten sich leise seine Lippen zum Dankgebet. Nach einer Weile begann der Richter wieder. »Verrücktheit, in solcher Nacht nach Miaskowka zu laufen. Und was willst du dort?« »Ein Geschäft besorgen«, erwiderte Sender, »mit dem Schenkwirt. Dann will ich nach Tluste weiter. Wollt ihr mich fahren? Ich zahle gut.« Der Richter schüttelte stolz den Kopf. »Das ist nicht mein Geschäft«, sagte er würdevoll. Dann aber kratzte er sich nachdenklich hinter dem Ohr. »Übrigens«, sagte er, »ausnahmsweise mag es sein. Wir haben gestern am Wochenmarkt unser ganzes Geld versoffen. Was das für ein Rausch war, kannst du an meinem Weib sehen. Was wisst ihr, verdammten Juden, die ihr uns aussaugt davon, was der Bauer für ein schweres Leben hat?« »Gewiss«, murmelte Sender mühsam. Die Nachwehen der Nacht machten sich nun erst voll fühlbar. Jeder Atemzug schmerzte ihn. Taumelnd ging er in die Kammer, die ihm der Schenkwirt im Dorfe anwies, ließ sich einen Tee bereiten und versank, noch ehe er das Glas ganz geleert, in bleiernen Schlaf. Als er erwachte, empfand er starkes Kopfweh, auch ein Brennen in Rachen und Nase. Aber das Stechen in der Lunge war etwas linder geworden. Da er zugleich heftigen Hunger fühlte, schloss er daraus, dass er noch gnädig weggekommen. Der Schenkwirt trug ihm auf, was das arme Haus bieten konnte. Der Gast langte tapfer zu. Da stieß etwas Nasses, Kaltes an seine Hand. Es war Moskals Schnauze. »Armer Kerl«, rief er mitleidig, »hast du auch den Tag über nichts gegessen?« Dann teilte er redlich mit ihm. Der Wirt setzte sich zu ihm. »Verzeiht, Sender, aber ich halt's von Neugierde nicht mehr aus. Was wollt ihr hier? Wo sind eure Löckchen? Wo die Kaftanschöße?« Sender dachte nach. »Gut, euch will ich sagen, wenn ihr Schweigen gelobt. Ich habe in Rabbi Manasses Auftrag etwas in Tluste auszuführen, wobei man mich für einen Christen halten muss. Es ist für die ganze Gemeinde. Erfährt es jemand vor Ablauf eines Monats, so ist der Rabbi verloren. Ihr seht, wir sind in eurer Hand.« Hoffentlich hält er jetzt seinen Mund, dachte er. Den Richter, der sich am Abend einfand, bestellte er für den nächsten Morgen. Er schlief 10 Stunden fest und traumlos. Am Morgen erwachte er mit einem Schnupfen, das ihm die Augen tränten, fühlte sich aber sonst fast wohl. Und als er doch Schmerzen in der Brust empfand, zwang er sich förmlich, nicht darauf zu achten. »Ich muss ja gesund sein«, dachte er. Fröhlich fuhr er davon, nachdem er von einem Bauer eine Pelzmütze eingehandelt und dem Wirt noch einmal Rabbi Manasses Schicksal auf die Seele gebunden. Es war ein grauer, aber fast warmer Tag. Der Westwind wehte unablässig. »Verrücktes Wetter«, meinte der Richter, »so schlimm hat's schon lange, weder der Verderber noch die Tränenmark getrieben. Seit gestern freilich ist sie unablässig an der Arbeit. Die Tränenmagd, so nennen sie den Westwind, weil er Regen bringt oder den Schnee schmelzen macht. Am Dniester kann's böse werden. Über Nacht kommt plötzlich der Eisstoß und es gibt eine Überraschung. Und was ist das für ein Weg? In der Tat arbeiteten sich die Pferde schwer durch den weichen Schnee. Und es war bereits später Nachmittag, als sie in Tluster einfuhren. Er kehrte in einem Wirtshaus ein, dessen Besitzer ihm nicht bekannt war. Aber kaum, dass ihm der Mann die Suppe vorgesetzt hatte, begann er auch. Ihr seid doch Sender der Poyatz. Ich bitte euch, sagt mir, warum ihr wie ein Deutsch reiset, ohne Löckchen im kurzen Rock und mit einem Hunde und dazu eine Bauernmütze. Sender dachte nach. Der Wirt machte nicht den Eindruck eines Frommen. In seine Hände konnte er also das Schicksal Rabbi Manasses nicht legen. »Später«, sagte er, »ihr werdet mein Vertrauen lohnen und den Spaß nicht verderben.« »Behüte«, beteuerte der Wirt, »dazu sind eure Späße zu gut. Über eure Brautschau bei der Uhrmacherstochter in Mielnitze habe ich mich krank gelacht.« »Vortrefflich«, dachte Sender, »der Mann hilft mir.« Nachdem er ihm das Gelöbnis strengster Verschwiegenheit abgenommen, sagte er, »Es ist was Ähnliches, aber, glaube ich, noch besser. Meine Mutter will, dass ich eine Chassidstochter in Sadagora bei Tschernowitz heirate. In dem Zustand stelle ich mich ihr vor.« Der Wirt wollte sich ausschütten vor Lachen und behandelte den Gast fortab mit noch größerer Aufmerksamkeit. Auch schaffte er ihm eine billige Fahrgelegenheit, einen Kutscher, der mit leerem Schlitten nach Tschernowitz zurück musste. Freilich konnten sie nicht vor Sonntag dort sein, da sie über Sabbat in Salewtschiki rasten mussten. Sender war leicht darüber getröstet. Die Ruhe wird mir wohltun. Die böse Nacht hatte doch tiefere Spuren hinterlassen, als er anfangs gehofft. Sein Trost war nur das warme Wetter. Es hielt auch am Freitag an, wo sie aus Tluste weiter nach Süden fuhren, dem Flusstal des Dniester zu. Noch mehr, nun wurde der West zum Scirocco. Es war so schwül, dass Sender den Mantel ablegen musste. Auf der Straße war nun ein Gemisch von Kot und Schnee, durch das sich der Schlitten mühsam durcharbeitete. Von allen Feldern rieselte das graue Schneewasser, füllte die Straßengräben und ließ die Bäche zu Flüssen anschwellen. »So jäh habe ich's noch selten erlebt«, sagte der Kutscher. »Heut Nacht oder morgen früh macht sich der Eisstoß im Dniester auf den Weg. Mit der Sabbatruhe in Salewtschiki ist's nun nichts. Wir müssen noch heute über die Schiffbrücke, sonst nimmt sie der Eisstoß mit.« »Und wo bleiben wir dann über Sabbat?«, fragte Sender. »In einem Feldwirtshaus jenseits des Flusses. Freilich ist's ein elendes Haus, aber weiter kommen wir heute nicht.« Damit war Sender schlecht zufrieden. Er hatte sich auf das gute Bett in Salewtschiki gefreut. »Wir wollen doch erst sehen, ob's nötig ist«, erwiderte er. Die Fuhrleute, die ihnen begegneten, waren verschiedener Ansicht. »Die Eisdecke hat Sprünge«, erwiderte der eine, »am Montag geht's wohl los.« »Schon heute Nacht«, meinte ein zweiter. Der dritte wieder sagte, »vor dem Mittwoch ist nichts zu befürchten, und wenn auch der Eisstoß abgeht, der Brücke tut er nichts.« Am heftigsten aber beteuerte die Wirtin des Gasthofs in Salewtschiki, vor dem Sender halten ließ, dass nicht das Geringste zu befürchten sei. »Das Eis steht wie eine Mauer«, schwor sie, »vor einer Woche rührt sich's nicht. Und wenn auch, was verschlägt's euch? Vor 5 Jahren hat der Eisstoß die Schiffbrücke zerstört, aber seither nie. Und jetzt ist die Brücke neu und ruht auf Ketten, so dick wie ich.« Dann mussten es allerdings verlässliche Ketten sein. Die Frau war wie eine Tonne. Aber der Kutscher schüttelte den Kopf. »Euch ist's um die Sabbatgäste zu tun«, erwiderte er, »und mir ums Heimkommen. So einen furchtbaren Eisstoß, wie er diesmal wird, hat's lange nicht gegeben. Der nimmt die Brücke mit.« Schon wollte Sender in die Weiterreise willigen, da fiel sein Blick auf einen riesigen roten Zettel am Tor. »Theater in Salewtschiki«. Und gleichzeitig trat ein blonder, schlanker Mensch im schäbigen Mantel, einen riesigen Filzhut schief auf den Kopf gedrückt, vors Tor und blickte gähnend um sich. Das verlebte Gesicht war glatt rasiert. Ein Schauspieler. Senders Herz begann zu pochen. »Ist das Theater hier in eurem Haus?«, fragte er die Wirtin. »Ja«, erwiderte sie eifrig, »in meinem Saale. Solche Spiele habt ihr noch nicht gesehen. Und nach der Vorstellung sind alle in meiner Wirtsstube schöne Mädchen darunter«, setzte sie mit einem unangenehmen Lächeln hinzu. Sender schwankte. Die schönen Mädchen lockten ihn nicht, aber die Vorstellung. Und er sollte den Sabbat in einem elenden, langweiligen Feldwirtshaus verbringen? Aber andererseits, Montag war ja der 1. März, da musste er in Tschernowitz sein. Wir wollen's uns ansehen, wie's da unten aussieht, sagte Sender zum Kutscher und deutete nach dem Flusse. Kommt mit. Sie schritten die Straße hinab bis zu einem kleinen, künstlich erhöhten Platz am Flussufer, eine Art Bastion, dicht an der Brücke. Da konnten sie den Dniester weithin übersehen, eine schmutzige, graue, breite Riesenschlange, die sich durch das Weiß der Äcker wand. Unter ihnen lag die Schiffbrücke, eine Reihe flacher, mit Bohlen überdeckter Kähne, die zwischen zwei mächtigen, um steinerne Pfeiler gewundene Eisenketten befestigt waren. Fußgänger und Wagen zogen darüber hin. Weit und breit war nichts Bedrohliches zu sehen. »Ich bleib nicht«, sagte der Kutscher dennoch. »Seht euch die Farbe des Dniester an. Das Eis steht noch, aber das Wasser über der Decke ist schon wohl einen Fuß hoch, sonst würde es nicht so schmutzig aussehen. Die Farbe des Eises schlägt kaum noch durch. Ich kenne das.« »Das Wasser steht drüber«, gab Sender zu, »aber man hört ja noch nicht das leiseste Krachen im Eis, und das fängt tagelang vorher an. So bleibt ihr, ich fahre.« Sender ließ sich eine Schlafkammer anweisen und in der Wirtsstube ein Mittagessen auftragen. Gottlob, der Kellner kannte ihn nicht und fragte daher nicht nach seinen Löckchen, wohl aber, ob er abends das Theater besuchen wolle. Und als Sender bejahte, griff er in die Tasche und legte eine Karte vor ihn hin. Sperrsitz ersten Ranges, 40 Kreuzer, Nummer 6, erste Bank, von dem Platz sieht man am besten. »Habt ihr keinen billigeren?« fragte Sender. »Ein Herr wie ihr«, rief der Kellner, »ein Deutsch, der keine Löckchen mehr trägt und einen kurzen Rock? Auch sieht man vom zweiten Rang nichts.« Das gab den Ausschlag. Sender zählte ihm die 40 Kreuzer zu. »Habt ihr keine Zettel?« fragte er. »An der Kasse hängt ein Zettel, den bringe ich euch.« Es war ein Riesenblatt, aus bogenroten Papiers zusammengeklebt und mit einem Pinsel bemalt. Ein dicker Strich schied ihn in zwei Hälften. Die linke wies hebräische, die rechte lateinische Lettern. Beide Texte waren hochdeutsch und besagten ungefähr dasselbe, aber eben nur ungefähr. Der Zettel lautete links »Theater in Salewczyki, die berühmten Czernowitzer Spieler, Direktor Nadler, jetzt heißt er Stickler.« Rechts »Theater in Salewczyki, Direktion Stickler, vormals Nadler, Gesellschaft des Czernowitzer Stadttheaters.« Links »Billig, billig, an alle guten, edlen Israeliten von Salewczyki, die gern ein koscheres Vergnügen haben wollen. Billig, billig.« Rechts »An den hohen Adel, an das hochlöbliche KK-Offizierskorps, an die hochmögende KK-Beamtenschaft, an das ganze KK-kunstsinnige Publikum von Salewczyki und Umgebung.« Links »Deborah, die edelste und schönste Israelitin auf der ganzen Welt. Oder, du ehrlich jüdisch Kind, lass dich mit keinem Christen ein, sonst geht's dir schlecht. Ein Spiel für Arm und Reich, groß und klein. Aufgeschrieben von Schlomme Hirsch Mosenthal.« Rechts »Deborah, die fluchende und verfluchte Jüdin. Oder christliche und jüdische Liebe und was dabei herauskommt. Volksschauspiel in 4 Akten, verfasst von Dr. Professor Ritter G.H. Mosenthal.« Links »Der Herr Schlommehirsch Mosenthal ist ein in der ganzen Welt berühmter, hochedler Israelite, der treu an seinem Glauben hängt, seine Glaubensbrüder immer verteidigt und daher von den Israeliten der ganzen Welt geliebt, verehrt und bewundert wird. Wer sich dieses Stück nicht ansieht, ist undankbar und verdient nicht, dass dieser weltberühmte Schlommehirsch sein Glaubensbruder ist.« Rechts, »Der Herr Verfasser ist ein in der ganzen Welt berühmter dramatischer Dichter, aus Berlin gebürtig, aber von seiner KK apostolischen Majestät, dem Kaiser Franz Josef, höchstpersönlich nach Wien berufen. Sein Ur-Urgroßvater soll angeblich Jude gewesen sein, er selbst ist katholisch geboren, kennt jedoch die Juden genau und weiß sie nach Gebühr zu zeichnen«, und so weiter und so weiter. Bis Sender den Riesenzettel in seinen beiden Hälften zu Ende gelesen, war ihm der Braten kalt geworden, und dann konnte er vor Ärger kaum essen. »Diese Gauner«, murmelte er in sich hinein, »allen wollen sie es recht machen und lügen das Blaue vom Himmel herunter. Habt ihr solche Zettel beim Herrn Nadler gelernt, ihr Halunken?« Fast am meisten ärgerte es ihn, dass sie dessen Namen zu missbrauchen wagten. »Gesindel, eure Vorstellung will ich mir ansehen, wird auch was Schönes sein, aber sonst seid ihr keine Gedanken von mir wert.« Er zahlte und ging. Als er aus dem Tore trat, hörte er plötzlich rufen, »Pojatz, du hier?« Es war der Wirt, bei dem er als Fuhrknecht zu übernachten pflegte. »Und bist nicht zu mir gekommen? Aber wo sind meine Löckchen geblieben?« rief Sender wütend. »Der Teufel hat sie zuerst geholt, nun kommt er über die Eurigen.« Und er ließ den verblüfften Mann stehen und rannte davon. »Recht war's nicht«, dachte er dann. »Aber dies viele Fragen macht ein ganz wild, das muss aufhören. Ob ich mich hier ganz zum Deutsch mache oder erst in Czernowitz, ist ja gleichgültig, dann erkennt mich keiner mehr.« Er trat in eine Barbierstube und ließ sich das Haar stutzen, den Schnurr und Backenbart abrasieren. Der Barbier, ein Jude, tat es unter Kopfschütteln. »Wie ein Schauspieler«, sagte er, »das hat noch kein jüdisch Kind von mir verlangt. Zuerst die Löckchen«, Sender warf sein Geld hin und schoss zur Tür hinaus. Unweit davon war ein Kleiderladen. Der Besitzer, gleichfalls ein Jude, sah ihn groß an, als er ihn fragte, ob er ihm für seinen Mantel und Kaftan sowie eine Draufgabe in Barem, einen deutschen Anzug und einen modernen geschnittenen Mantel eintauschen wolle. Sender musste lange probieren, bis sich etwas Passendes fand, und dann noch länger feilschen. Der Händler forderte einen unverschämten Preis. Seufzend zahlte Sender 20 Gulden auf den Tisch. »Ihr seid ein rechter Räuber«, sagte er, »es sind ja keine neuen Kleider, aber von einem Grafen abgelegt«, erwiderte der Händler. »Übrigens, ich will nicht lügen, dass ihr es nur wisst, jeder Christ hätt's billiger bekommen, aber einem zum Abfall verhelfen ist eine Sünde, dafür will ich bezahlt sein.« Im nächsten Laden beim Hutmacher wurde Sender bereits mit »Herr« angesprochen, also wohl gar nicht mehr als Jude erkannt. Die Dämmerung war eingebrochen. Aber die Wärme gegen den Vormittag nur noch gestiegen. Von allen Dächern trieft es. Aller Schnee schien auf einmal wegzuschmelzen. Sender wollte eben in seinen Gasthof zurückkehren, als plötzlich die Worte an sein Ohr schlugen. »Das Wasser steigt! Nun kracht's auch schon im Eis!« Die Brücke unten war nun mit Fackeln beleuchtet, die Bastion voll von Menschen, die sich neugierig das ungewohnte Schauspiel besahen. Das Wasser war gestiegen, aber man hatte auch die Ketten höher gewunden, so dass die Bohlen wieder über der Flut lagen. Der Verkehr über die Brücke währte fort. Unheimlich war nur das Krachen im Eis. Inmitten einer andächtigen Schar von Zuhörern stand ein dicker alter Herr. »Nur keine Angst«, rief er, »vom Oberlauf ist noch kein Telegramm da. Vor dem Montag kommt der Eisstoß nicht. Geht heim, ich wache.« Ein jüdischer Greis in seidenem Kaftan, es musste ein Vornehmer sein, drängte sich durch die Reihen. »Herr Bürgermeister«, rief er atemlos, »da habe ich ein Telegramm bekommen.« »Woher?« »Aus Barnow.« »Ha«, rief der Bürgermeister, »seit wann liegt Barnow am Dniester?« Die Umstehenden lachten. Der Jude sprach flüsternd auf den Bürgermeister ein. Aber der hörte ihn kaum an. »Ein andermal, Herr Silberstein, jetzt habe ich keine Zeit für eure jüdischen Sachen.« »Was mag das sein?« dachte Sender mehr neugierig als besorgt. Ihn konnte es doch unmöglich betreffen. Er war ja kein Dieb, den man telegrafisch verfolgen konnte. Und für sein Fortkommen am Sonntag brauchte ihm nun auch nicht bange zu sein. Er ging in den Gasthof zurück. Im Torweg stand die dicke Wirtin und hielt ihn an, als er vorbei wollte. »Wohin wünschen der Herr?« »Nummer 9«, erwiderte er kurz. Da riss sie die Augen weit auf und schlug die Hände zusammen. »Ihr seid es? Also ein Spieler wollt ihr? Wollen Sie werden?« Ähnlich empfing ihn der Kellner in der Wirtsstube. Sender fühlte sich sehr gehoben. Kein Zweifel, wie ein Schauspieler sah er nun wirklich aus. Aber er bekam sofort die Kehrseite der Medaille zu sehen. Als ihm der Kellner das bestellte Fläschchen Moldauer brachte, blieb er am Tische stehen und sagte, »Verzeihen, der Herr, hier wird gleich bezahlt.« Lächelnd zog Sender seine Brieftasche und holte, ohne hinzusehen, die 10-Gulden-Note hervor. Das machte sich großartig und war doch kein Kunststück. Sonst war nichts mehr drin. Der Kellner wechselte. »Entschuldigen, der Herr«, stotterte er, »die hiesigen Schauspieler, glaub ich gern«, sagte Sender herablassend, »wir vom Czernowitzer Stadttheater kennen diese Leute auch.«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 20. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort für 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ihre Stimme samtweich und dunkel, ihre Songs in Blues, Folk, Gospel und Soul getaucht, ihre Konzerte einfach mitreißend. Liz Wright ist eine Vollblutmusikerin, die aus dem Süden der USA stammt und heute in Chicago lebt. Länger hat sie nichts Neues von sich hören lassen, nun schenkt sie uns mit Shadow das Album der Woche. Wir feiern heute außerdem einen der größten Bandleader und Komponisten des Jazz im 20. Jahrhundert. Der Geburtstag von Duke Ellington jährt sich heute, am 29. April 2024, zum 125. Mal. Von ihm kommt hier die erste Musik für heute vom Album Duke Ellington Live at the Whitney. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel. Satin Doll, Duke Ellington Live at the Whitney, aufgenommen 1972 in New York. Geboren wurde Duke Ellington am 29. April 1899 in Washington, D.C. Gestorben ist er am 24. Mai 1999.